Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Zu Beginn der Adventszeit schauen wir heute schon Richtung Winterurlaub. Sollte man, wie es Bundeskanzlerin Merkel vorschlägt, alle Skigebiete geschlossen halten, und zwar europaweit? Österreich hält dagegen. Warum? Das erklärt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger in dieser Sendung, in der wir auch über die Langzeitfolgen von Corona für die Gesundheit von Leistungssportlern berichten und zeigen, welche Auswirkungen die Pandemie für die Anti-Doping-Forschung hat. Und wir schauen noch einmal nach Argentinien zum Ende der dreitägigen Staatstrauer um Diego Maradona, in der sich noch einmal seine enorme Ausstrahlungskraft gezeigt hat. Das nur einige unserer Themen bis 20 Uhr. Dazu natürlich die aktuellen Ergebnisse aus dem Wintersport von heute und der 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga. 2:1 heißt es im Abendspiel zwischen Mönchengladbach und Schalke. Nach 15 Minuten das 1:0 durch Neuhaus. 5 Minuten später der Ausgleich der Schalker durch Benito Raman. Und vor wenigen Minuten in Minute 36 Oskar Wendt mit der erneuten Gladbacher Führung. Es sind 38 Minuten gespielt. Wir kommen erst einmal zu den Spielen am Nachmittag. Helmut Kohl war Bundeskanzler, der erste FC Kaiserslautern fast deutscher Meister und Jonas Hector, der Kapitän des ersten FC Köln, noch kein Jahr alt. 1991, das letzte Mal, dass die Kölner in Dortmund gewinnen konnten, bis heute. Anne von Eickels berichtet.
Es war das große Serienfinale.
Wir werden jetzt in Zukunft nicht mehr mit einer Endlosserie konfrontiert und nach 30 Jahren mal hier wieder zu gewinnen mit dem ersten FC Köln ist dann natürlich auch schön. Also von daher ist ein rundum gelungener Tag für uns alle.
Ein Happy End für FC-Sportdirektor Horst Held beim 2:1 in Dortmund, dem ersten Kölner Bundesligasieg nach 18 Spielen. In der Hauptrolle Alice Skiri. Er machte beide Tore. Identische Treffer nach den beiden einzigen Ecken für die Kölner. Skiri freute sich, dass er mit seinen beiden Toren der Mannschaft helfen konnte.
Of course, I'm really, really happy to score two times for the team and help the team to make a good game.
Nicht nur die Verteidigung der beiden Ecken war schwach beim BVB. Lucien Favre hatte die Variante des FC schon vor dem Spiel mit seinem Team besprochen. Trotzdem die beiden Gegentreffer. Die weitere Spielkritik des Trainers.
Einfacher spielen und schneller spielen. Tack, tack. Und es war zu lang manchmal.
Es folgte das Ende einer guten spielerischen Serie des BVB in den vergangenen Wochen. Das große Staffelfinale der Meisterserie war die 1:2 Niederlage aber noch nicht für Dortmunds Torhüter Roman Bürki.
Letzte Woche hat Bayern Punkte verloren. Da hat auch niemand irgendwie von einer Entscheidung im Titelrennen geredet. Also ja, weiß ich nicht, ob schon mal eine Meisterschaft nach 10 Spieltagen oder 9 Spieltagen entschieden wurde.
Der BVB lässt aber in jedem Fall wichtige Punkte liegen im Kampf um die Tabellenspitze. Dort hat der FC Bayern München trotz Rückstand in Stuttgart heute seine Führung ausgebaut. Philipp Sommer.
Still wie nie, das Ergebnis aber wie immer. Der FC Bayern München gewinnt den Südgipfel beim VfB Stuttgart mit 3:1. Dabei ging der VfB nach 20 Minuten in Führung durch Tanguy Koulibaly, spielte temporeich und frech. Aber die Bayern dank individueller Klasse schon zur Pause vorne. Coman traf nach 38 Minuten. Lewandowski legte kurz vor der Pause nach. Nach dem Wechsel die Stuttgarter mit einigen ordentlichen Möglichkeiten. Das Tor aber, das machte Douglas Costa, der Eingewechselte, zum 3:1 Endstand für die Bayern.
Die Spielanalyse von Bayerns Thomas Müller klang nach der Partie dann so.
Klar, wir haben gerade eine Phase, in der jetzt nicht alles so mit einem Fingerschnippen geht, sondern wir müssen schon auch an unsere Grenzen ran. Und ja, das müssen wir machen. Und bisher sieht es gut aus. Wir stehen überall oben. Und deswegen fahren wir vielleicht mit einem angestrengten Gesicht, aber auch mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause.
Neuer Tabellenzweiter ist RB Leipzig. Spannend war die Partie, aber am Ende doch mehr als erwartet. Das 2:1 gegen Aufsteiger Bielefeld wurde vor allem am Ende richtig schwer für die Leipziger. Jan Günther berichtet.
Wer hätte vor dieser Partie damit gerechnet, dass Leipzig gegen Bielefeld eine am Ende so spannende Begegnung sein würde? Die Arminia erspielte sich von Beginn an gute Torgelegenheiten, doch die Treffer machten zunächst die Leipziger. Angelinho und Nkunku sorgten für die Leipziger 2:0 Führung, die Sørloth hätte ausbauen können. Der für RB immer noch torlose Norweger scheiterte jedoch vom Elfmeterpunkt an Arminia-Schlussmann Ortega. Bielefelds Fabian Klos konnte nur 2 Minuten später mit seinem ersten Bundesligatreffer auf 1:2 verkürzen und hatte sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Am Ende brachte RB den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.
Den Vorsprung nicht über die Zeit brachte dagegen Union Berlin, konnte am Ende aber dann doch noch mit einem Unentschieden zufrieden sein. Das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt war ein richtiges Achterbahnspiel, das Lars Becker gesehen hat.
Die beiden Serien haben gehalten. Der 1. FC Union bleibt zum 8. Mal in Serie ungeschlagen, Frankfurt zum 6. Mal sieglos. Die Eintracht holt aber beim spektakulären 3:3 an der Alten Försterei einen Punkt. Nach 6 Minuten lag Union bereits 2:0 vorn. Andrich nach Fehler Trapp und Kruse per Foulelfmeter. Avonie hätte 2 weitere Gelegenheiten zur deutlicheren Führung nutzen müssen. Frankfurt drohte überrollt zu werden, aber die Eintracht kam zurück. Doppelpack, Silva zum Ausgleich noch vor der Pause. Dann bringt Dost die Eintracht sogar in Führung, Spiel komplett gedreht. Aber Union sorgt mit einem 18-Meter-Kracher kurz vor dem Abpfiff in den Winkel für den Ausgleich und den 3:3-Endstand.
Und noch ein Unentschieden gab es an diesem Nachmittag, das war aber alles andere als ein Spektakel, eher das genaue Gegenteil. Philipp Eger über das 1:1 zwischen Augsburg und Freiburg.
Eine schwache erste Halbzeit ohne Torchance von beiden Mannschaften in der eiskalten Augsburger Arena. Der FCA wollte Tempo rausnehmen, Freiburg wollte früh draufgehen und unangenehm sein. Das klappte in der zweiten Halbzeit besser. Vincenzo Grifo schießt nach einer Flanke von Nicolas Höfler flach zentral zum 1:0 ins Augsburger Tor nach einer guten Stunde. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich hatte ein bisschen Glück beim Ausgleich in der 80. Der Schuss von Vargas ins kurze Eck abgefälscht. Die Punkteteilung am Ende das einzig gerechte Ergebnis.
Am Mittwochnachmittag hielt die Fußballwelt einen Moment lang inne, als die Meldung vom Tod des argentinischen Weltstars Diego Maradona um die Welt ging. Auch heute Trauerflor und Schweigeminute in allen Bundesliga-Stadien. In Argentinien, Maradonas Heimatland, hat es eine nie dagewesene Welle der Anteilnahme gegeben. 3 Tage Staatstrauer hatte Präsident Fernandes angeordnet. Victor Coco berichtet aus Argentinien, dass im Tod und in der Trauer noch einmal die ganze Bedeutung und Strahlkraft Maradonas zu spüren war.
Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa.
Die Erinnerungen an Diego haben mich sonst eigentlich immer aufgeheitert, sagt Jorge Valdano, Weltmeister von 1986 an der Seite Maradonas, bevor es ihm die Sprache verschlägt. Dem heute gestandenen Medienprofi treibt es im spanischen Fernsehen Tränen in die Augen. Auch Sergio Goycochea zerreißt es das Herz live auf Sendung. Ein Teil meines Lebens ist von mir gegangen, schluchzt Argentiniens Torhüter der WM
1990.
So wie den beiden ehemaligen Nationalspielern erging es Dutzenden Ex-Fußballern und Journalisten live im TV und Hunderttausenden Argentiniern auf den Straßen des Landes. Diese tiefe Trauer und Anteilnahme, die bei einem Todesfall meist nur nahestehende Angehörige empfinden, überwältigte beim Tod von Diego Armando Maradona am vergangenen Mittwoch die Menschen überall in Argentinien. Für Außenstehende mag dies schwierig nachvollziehbar sein, erklärt aber den Mythos Maradona viel besser als nur seine Tore und Tricks. Die Dramaturgie, die Maradonas Leben auszeichnete, gipfelte in seinem Tod. 3 Tage Staatstrauer, Aufbahrung im Präsidentenpalast. Doch plötzlich fordert die Familie ein abruptes Ende dieser Ehrweisung durch die Massen. Es folgen Tumulte, Fans stürmen das Gebäude und während ein letztes Mal alle an Maradona zerren, verbreitet der Bestatter Selfies mit dem Leichnam. Selten war der Tod so exzentrisch.
Diego wird eine jener Persönlichkeiten, die niemals sterben. Denn er war riesig. Diego war ein unermesslicher Mensch. Unermesslich, unermesslich. Und ich sage es nochmal, unermesslich.
So emotional reagierte selbst der argentinische Staatspräsident Alberto Fernandes in einem Interview. Mit jener typisch argentinischen, informellen Art wie ein Fußballfan aus der Mitte des Volkes.
Welcher vernünftige Argentinier kann Diego irgendetwas vorwerfen, wenn er uns mit allem, was er getan hat, nur Freude bereitet hat? Mit welcher moralischen Autorität könnte man über Diego urteilen?
Fernandes Lieblingsclub ist Argentinos Juniors, jene Talentschmiede aus dem Herzen von Buenos Aires, in der Maradona einst seine ersten Kunststücke zeigte. Das Vereinsstadion von Argentinos heißt schon seit Jahren Estadio Diego Armando Maradona, Eine Huldigung zu Lebzeiten, wie sie nun posthum vielfach folgen wird. Mehrere Bürgermeister kündigten schon an, Plätze und Straßen nach dem Superstar benennen zu wollen. Und auch in Neapel, jenem Ort der größten Erfolge Maradonas im europäischen Fußball, wo er bis heute fast wie ein Heiliger verehrt wird, soll das Stadion bald seinen Namen tragen. In sozialen Netzwerken erzählen derweil Argentinier aus aller Welt in Anekdoten, wie sehr die Wahrnehmung ihrer Nationalität überall mit Maradona verknüpft war. Auch Staatspräsident Fernandes erinnert an diese immense internationale Strahlkraft.
Mir haben der Vizeaußenminister von Mexiko oder auch der spanische Präsident geschrieben, um mir ihr Beileid auszudrücken. Diego war Argentinien in der Welt.
Dabei trifft dies, zumindest für die unter 30-jährigen Fußballfans, eigentlich nicht mehr zu. Für sie ist das Synonym für Argentinien längst Lionel Messi.
Die Last für den armen Messi wird jetzt noch viel schwerer werden. Die Last dieser Nummer 10, die Diego getragen hat, war schon immer ein schweres Erbe.
Vielleicht wird diese Last aber auch geringer. Denn unabhängig von der sportlichen Leistung haben alle Rückblicke auf wundersame Anekdoten und markige Zitate sowie die hochemotionale Anteilnahme am Tod Maradonas aufgezeigt, wie weit weg Lionel Messi doch eigentlich von Maradona ist. Gerade im letzten Jahr, als Trainer des Erstligisten Gimnasia de la Plata, war Maradona äußerst präsent in seinem Heimatland. Vor der Pandemie hatten ihm gegnerische Fans bei allen Auswärtsspielen riesige Empfänge bereitet. Vielfach wurden Plaketten und andere Geschenke überreicht. Es war, wie man nun weiß, die Abschiedstournee.
Victor Coco über die Trauer um Diego Maradona in Argentinien. Die Todesumstände werden jetzt von der Staatsanwaltschaft Buenos Aires noch einmal überprüft. Es gebe Unregelmäßigkeiten, sagte ein Familienmitglied der Nachrichtenagentur AFP. 2015 mussten der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter und UEFA-Chef Michel Platini von ihren Ämtern zurücktreten. Es ging um eine dubiose 2-Millionen-Franken-Zahlung von der FIFA an Platini. In diesem Fall hat die Schweizer Bundesanwaltschaft jetzt ihre Ermittlungen ausgeweitet. Es gehe auch um Betrug, heißt es. Dietrich Karl Meurer dazu.
Es geht um eine Zahlung von 2 Millionen Franken. Das Geld floss 2011 vom Weltfußballverband, veranlasst vom damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter, an den damaligen UEFA-Boss Michel Platini. Beide sagten später, es habe sich um eine Vergütung für eine zurückliegende Beratertätigkeit gehandelt. Die Schweizer Bundesanwaltschaft bestätigte nun die Betrugsermittlungen. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse bewerte man die Zahlung anders als bisher. Weitere Angaben machten die Strafermittler nicht. Blatter und Platini galten damals als Rivalen im Rennen um die FIFA-Spitze. Medienberichten zufolge soll Blatter die Summe an Platini gezahlt haben, damit dieser nicht gegen ihn kandidiere. Die Zahlung war auf sportpolitischer Ebene Anlass für die mehrjährige Sperre der beiden Funktionäre. In der Schweiz läuft gegen den 84-jährigen Blatter bereits ein Strafverfahren wegen möglicher Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Ermittelt wird zum Verkauf von TV-Rechten und die Kandidatur Katars für die Fußball-WM 2022. Michel Platini steht im Fokus der Behörden wegen möglicher Teilnahme an Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung sowie Urkundenfälschung. Mehrere frühere Funktionäre des Weltfußballverbands FIFA sind in Strafverfahren verstrickt. Erst im Oktober wurde Ex-FIFA-Generalsekretär Jérôme Walk wegen Urkundenfälschung verurteilt.
Und wir kommen wieder zurück in die Fußball-Bundesliga. Es ist Halbzeit im Abendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Das 2:1 fasst Armin Lehmann zusammen.
Es ist ein Spiel auf Augenhöhe und das war so nicht unbedingt zu erwarten. Schalke 04 mit einer wirklich starken, guten Vorstellung bei Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher gingen zweimal in Führung. Florian Neuhaus, der Nationalspieler in der 15. Minute im Nachschuss, dann mit dem 1:0, als vier Jungs hinten auf der Linie in Königsblau standen, aber keiner seinen Schuss noch abwehren konnte. Der verdiente Ausgleich für Schalke, Marc Uth mit der Vorarbeit, Benito Rahmann mit der Direktabnahme, das war nur 5 Minuten später. Und dann die dicke Chance für Schalke auf die Führung, Freistoß, 17, 18 Meter Torentfernung, Marc Uth haut das Ding an den Pfosten. Und dann kam es für Schalke, wie es ja so oft im Fußball kommt, schöner Angriff der Gladbacher, Oskar Wendt mit der 2:1 Führung und die hat auch zur Pause bestanden.
Und hier sind die Ergebnisse der zweiten Liga. Der SC Paderborn hat den Sprung auf Rang 2 verpasst durch ein 0:1 in Karlsruhe. Regensburg besiegt schlusslich Würzburg mit 2:1 und Erzgebirge Aue setzt sich in den oberen Rängen fest, ist nach einem 4:1 in Sandhausen jetzt Tabellenvierter. An diesem ersten Adventswochenende nimmt die Wintersportsaison richtig Fahrt auf. Mit 2 Einzelrennen hat heute im finnischen Kontiolahti die neue Biathlon-Saison begonnen. Thomas Kunze über 2 Podestplätze für das deutsche Team.
Vier Schießeinlagen, 15 Kilometer, 44 Minuten höchste Konzentration und dann? Dann war der erste Platz für Dennis Herrmann in diesem Einzelrennen von Kontiolahti nur 0,8 Sekunden entfernt. Diesen ersten Platz holte sich Dorothea Wira aus Italien. Dennis Herrmann aber kam ganz gut zurecht mit Platz 2 nach einem starken Auftritt.
Ja, 0,8 ist schon dann doch verdammt eng und auch ein bisschen ärgerlich. Na klar, sie ist natürlich hinter mir gestartet, die hat die Zwischenzeiten gekriegt, die Doro, aber die hat natürlich auch ein sauberes Rennen gemacht mit 4x0. Es wird allgemein sehr, sehr gut geschossen. Dass mir liegend der Fehler passiert ist, das ärgert mich ein bisschen, weil liegend fühle ich mich eigentlich sehr sicher, aber dass mir stehend auf 2x0 gelungen ist, das stimmt mich sehr freudig.
Willkommen zurecht. Dennis Herrmann wird ihrer Führungsrolle im deutschen Team nämlich von Beginn an gerecht. Das konnte man von Erik Lesser bei den Männern nicht unbedingt erwarten. Letzte Saison flog der Thüringer wegen Rückenproblemen und Formschwäche aus dem Weltcup-Team. Jetzt das Comeback. Über 20 Kilometer verbunden mit Platz 3 in einem Weltklassefeld.
Ich fühle mich seit ein paar Wochen eigentlich ganz vernünftig auf dem Ski. Hab ein gutes Gefühl. Mein oberstes Ziel ist eigentlich mal ins Ziel zu kommen und für mich wissen, ich habe das Beste rausgeholt, ich habe meine Leistung gebracht, die ich bringen kann. Und für was am Ende reicht, weiß man vorher leider nicht. Aber so wie es heute ist, kann ich mit mir absolut zufrieden sein.
Am Ende aber traf das nur auf Erik Lesser zu, der 19 von 20 Scheiben abräumte. Die anderen deutschen Herren haderten mit Strecke und Schießstand. Keiner schaffte den Sprung unter die besten 15.
Ebenfalls in Finnland sind an diesem Wochenende die Langläufer, Kombinierer und Skispringer unterwegs. Den aus deutscher Sicht sehr erfolgreichen Tag in Ruka fasst Thorsten vom Wege zusammen.
Natürlich war der erneute Triumph von der Schanze durch Weltcup-Spitzenreiter Markus Eisenbichler das Highlight aus deutscher Sicht. Doch auch Kombinierer Erik Frenzel dürfte mit seinem zweiten Platz sehr zufrieden sein. Der Reihe nach Eisenbichler, schon zum Auftakt vorige Woche in Wismar erfolgreich, deklassierte in Finnland die Konkurrenz regelrecht. Der zweitplatzierte Piotr Schüler aus Polen hatte fast 20 Zähler, umgerechnet mehr als 10 Meter Rückstand auf den Deutschen. Pius Paschke auf Platz 7 und Karl Geiger als 8. rundeten das gute Gesamtergebnis ab. Die Teamleistung war auch bei den Kombinierern überzeugend. 3 DSV-Starter landeten in den Top 10. Erik Frenzel sprang als bester Deutscher als 2. aufs Podium. Der Sieg ging allerdings mal wieder an Norwegens Superstar Jarl Magnus Rieber. Die Norweger stellten mit Therese Johaug und Johannes Klebo auch die Sieger im Langlauf. Hier spielten die Deutschen keine Rolle.
Francesco Friedrich bleibt im Zweierbob weiter ungeschlagen in dieser Saison. Heute gewann er auch in Sigulda. Und Laura Nolte gewann das Rennen bei den Frauen. Es war ein deutscher Dreifachsieg vor Mariama Jamanka und Kim Kalitzki. Und auch die deutschen Rodler hatten heute einen sehr guten Tag beim Rennen in Igels, wie Florian Hecht berichtet.
Erste, zweite, dritte Plätze für die deutschen Rodler zum Auftakt in Innsbruck-Igels. Den Sieg trug Felix Loch davon. Er im ersten Durchgang noch mit einem minimalen Vorsprung, im zweiten Durchgang dann mit einem hervorragenden Lauf, gewinnt das erste Rennen der Saison vor Johannes Ludwig, der sich im zweiten Durchgang von Platz 5 auf 2 vorgefahren hatte mit einer sehr, sehr guten Fahrt. Bei den Doppelsitzern dagegen nicht das gewohnte Bild. Die deutschen Rodel hinterher Platz 3 für Toni Eckert und Sascha Benneken, das allerdings aller Ehren wert nach einer verkorksten Vorbereitung und vielen Verletzungen. Auf Platz 4 direkt dahinter Tobias Wendel und Tobias Alt.
Über die Weihnachtstage sollen manche der Corona-Beschränkungen gelockert werden, um Familienbesuche zu ermöglichen. Was aber wird mit der Wintersaison in den Skigebieten? Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in dieser Woche in ihrer Regierungserklärung im Bundestag:
Es naht die Skisaison. Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schließen könnten. Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen.
Länder wie Deutschland und Italien wollen eine europaweit einheitliche Regelung. Wir haben es gehört, Österreich wehrt sich dagegen. Warum? Das wollte ich von Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP wissen.
Ich kann diesem Vorstoß nichts abgewinnen, weil wir schreiben ja Deutschland auch nicht vor, wann welcher Schritt zu welchen Infektionszahlen beispielsweise gesetzt wird. Ich glaube, jedes Land für sich kämpft bestmöglich gegen diese Pandemie und versucht das Beste, dass die Menschen einfach gesund bleiben, dass wir einfach aus dieser Krise auch herauskommen. Aber was ein Staat selbst für sich entscheidet, wann zu tun, das steht jedem dann natürlich auch nach wie vor frei. Wir haben ja versucht, über den Sommer gemeinsam auch mit den Partnerländern, die sehr intensiv eben auch Wintersportregionen haben, gemeinsame Regeln für einen sicheren Wintertourismus zu erarbeiten. Das ist uns leider nicht gelungen, weil speziell auch in der Schweiz das noch viel kleinteiliger geregelt wird. Also da entscheiden die Kantone autonom darüber, was zu welchen Richtlinien aufgesperrt wird. Aber für Österreich haben wir Regeln für sicheren Wintertourismus erarbeitet. Die können dann auch jederzeit in Kraft treten. Das heißt vor allem auch, dass es eben das Après-Ski, wie man es kennt, nicht gibt, dass es klare und strenge Auflagen auch für die Seilbahnen gibt. Also speziell die Seilbahnen sind da ja ein wichtiger und neuralgischer Punkt, dass wir vor allem eben in Österreich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Gästekontakt flächendeckend testen. Das machen wir schon seit dem Sommer, um maximale Sicherheit eben auch herzustellen. Und auch in Österreich gilt Abstand halten, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Das heißt, Sie würden da auch hinfahren zum Skifahren?
Absolut. Der Wintersport ist ein Freiluftsport und ich glaube, dass es jetzt einfach auch wichtig ist, genau das zu ermöglichen. Wir wissen auch in Österreich, dass heuer die Millionen Gäste, die wir normalerweise in einem Tourismusland wie Österreich begrüßen, ausbleiben werden. Das ist auch uns klar. Aber wir sehen vor allem dieser sportlichen Betätigung durchaus auch mit Freude entgegen, sofern es die Infektionszahlen zulassen.
Es geht aber also wahrscheinlich auch mehr um die wirtschaftliche Zugkraft dahinter als um die sportliche Betätigung der Bevölkerung, oder?
Naja, und nachdem 70% des Wintertourismus in Österreich von ausländischen Gästen abhängt und die aufgrund der jeweiligen Situationen in den Mitgliedstaaten in dem Ausmaß nicht kommen werden, wissen wir, dass wir mit einem massiven Einbruch zu rechnen haben. Also darauf setzen wir auch gar nicht. Aber für uns als Wintersportnation geht es schon auch darum, der Bevölkerung selbst auch den Sport zu ermöglichen. Sie müssen sich vorstellen, Sie wohnen in einem Vorarlberger oder Tiroler Wintersportort, haben dort perfekte Pisten vor der Nase. Es sind keine Leute da, weil die Gäste fehlen und Sie selbst dürfen nicht drauf. Also ich glaube, das wird nur sehr schwer zu erklären sein.
Es gibt ja auch Stimmen, auch in Österreich, die sagen, lieber jetzt Verantwortung zeigen und die Saison ganz abhaken, als dann eben eine sehr reduzierte Saison zu haben. Sie haben die Zahlen schon genannt und vielleicht langfristig einen massiven Vertrauensschaden, der dann die nächsten Jahre sich noch auswirken wird.
Wir werden erst aufsperren, wenn es die Infektionszahlen zulassen. Der Unterschied ist nur, dass wir uns das nicht diktieren lassen, sondern eben auch selbst entscheiden, wann wir das tun. Der Wintersport ist für uns wirklich extrem wichtig. Der ist auch ein bisschen in der österreichischen DNA. Es wird zurzeit in der gesamten Debatte das Thema des Wintersports vermischt mit dem Thema des Après-Ski. Und das ist falsch.
Wie wollen Sie das denn verhindern, dass es da nicht irgendwie Partys trotzdem noch gibt? Weil selbst wenn die Touristen kommen, werden die ja am Buffet im Hotel sein. Die werden sich zu den Pisten bewegen müssen. Und vielleicht wird der ein oder andere möglicherweise dann in einer geselligen Runde nach dem Fahren sich trotzdem irgendwo, wenn auch nicht öffentlich organisiert, zusammentreffen.
Wir haben bereits im Sommer beschlossen, dass es Après-Ski nicht geben wird in Österreich. Das heißt, Konsumation von Speisen und Getränken, Indoor wie Outdoor, darf nur im Sitzen erfolgen. Die einzelnen Bundesländer haben dann noch Regeln, wie beispielsweise
man kann ja auch zusammen sitzen.
Dass Musik nur, aber das sind, also sie können dann gemeinsam auf Urlaub fahren mit einer anderen Familie. Da sind sie dann auch wahrscheinlich gemeinsam im Hotel, gemeinsam beim Frühstück. Aber die Partysituation mit lauter Musik, mit engen Räumen, die tanzenden Urlauber, die man aus den vergangenen Jahren kennt, die wird es heuer nicht geben. Und das ist der Unterschied zum Wintersport. Und um den Wintersport kämpfen wir.
Können Sie denn verstehen, dass es ein bisschen ein Vertrauensproblem gibt, nach dem, was im Frühling war, Stichwort Ischgl?
Ja, aber genau dort sind die Infektionszahlen ja vor allem aus den Après-Ski herausgegangen und nicht von den perfekt präparierten Pisten und den Skifahrerinnen und Skifahrern. Und ja, wir alle haben enorm gelernt in den letzten Monaten mit dieser Corona-Krise. Wir haben es in Österreich vor allem auch im Sommertourismus gezeigt, dass es funktioniert. Wir hatten allein in Tirol 3 Millionen Gäste im Sommer und davon waren 55 Personen dann halt eben auch unter den Infizierten, die zum Teil aber schon mit dem Virus gekommen sind und dann beispielsweise auch in einer Gruppe waren. Wir haben uns das sehr genau angeschaut. Es hat über den Sommer wirklich nur vereinzelt ein Infektionsgeschehen im Tourismus gegeben.
Da war natürlich auch das Geschehen insgesamt noch anders, ne? Wir hatten weniger Tote, weniger belegte Intensivbetten und auch insgesamt weniger Fälle in allen europäischen Ländern.
Das ist ja der Grund, warum wir in Österreich zurzeit in einem harten Lockdown sind. Wir haben von Schulen bis hin zu Handelsbetrieben, Gastronomie, Hotellerie, Seilbahnen, alles geschlossen. Wir sind jetzt mittlerweile die fünfte Woche in einem Lockdown und werden ab Dezember die gesamte Bevölkerung durchtesten mit dem Ziel, dass wir Infizierte sehr schnell herausfinden und dann vor allem eben auch Richtung Weihnachten durchaus auch wieder etwas an Normalität herstellen können.
Frau Köstinger, der Premierminister von Frankreich, Herr Castex, hat gesagt, Skigebiete auf, ja, wir lassen aber alle Lifte geschlossen, dann können die Menschen immerhin noch die gute Luft genießen. Wäre das was, auf das man sich europaweit einigen könnte?
Also auch von diesem Vorstoß halte ich ehrlich gesagt relativ wenig, weil speziell auch Seilbahnen in Österreich zu 85% an frischer Luft sind. Das heißt, vor allem wenn Sie dann selbst auch nur mit Ihrer Familie dort einsteigen, gibt es überhaupt kein Infektionsrisiko. 85% sind an der frischen Luft. Auch da ist das Infektionsrisiko enorm gering. Und für die wenigen wirklich großen Seilbahnen gibt es eben auch klare Regelungen, wie das vor Ort zu handhaben ist. Und es ist ja dieselbe Situation wie beispielsweise auch in einer U-Bahn oder in einer Straßenbahn. Ich selber fahre jeden Tag mit der Straßenbahn zur Arbeit. Das ist um 8 Uhr in der Früh in Wien durchaus eine sehr bedrängte Situation. Mit Abstand halten, so gut es geht, und vor allem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Aber zur Arbeit muss man fahren, den Urlaub nicht unbedingt.
Sehr vor Infektionen. Ja, aber die Situation ist die ähnliche. Es fahren in Wien jeden Tag in der Früh, auch beim Ein- und Aussteigen, das sind ja auch neuralgische Punkte, tausende Menschen nach wie vor in die Arbeit. Und da habe ich dieselbe Situation wie in Seilbahnen. Und wir wissen, und ich glaube, das hat die Bevölkerung jetzt in den letzten Monaten durchaus auch immer wieder gezeigt, Abstand halten, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehören auf die Tagesordnung.
Wir hatten hier in Deutschland eine Debatte darum, ob man auf Silvesterfeuerwerk verzichten sollte, um die Krankenhäuser zu entlasten. Es verletzen sich beim Skifahren auch immer viele, viele Menschen. Wäre das nicht auch das ein Grund, aus Solidarität auf Wintersport zu verzichten, um das ohnehin schon sehr belastete Personal ein bisschen zu entlasten, dass man sich wenigstens da auf die Corona-Fälle konzentrieren kann?
Also ich weiß nicht, ob die Situation in Deutschland so viel anders ist. Wir sehen, dass die Menschen mittlerweile sehr darunter leiden, dass sie zum zweiten Mal in einem Lockdown sind, dass sie neben den Telearbeitsplätzen auch die Kinder zu Hause eben auch im Homeschooling quasi unterrichten müssen. Das ist eine extrem belastende Situation. Wir werden einige Wochen haben, wo dann eben auch Freizeit ermöglicht wird. Wir haben mit Sicherheit nicht diesen Touristenansturm wie in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Situation in allen Nachbarländern Österreichs. Es ist ja niemand davon ausgenommen. Wir gehen nicht davon aus, dass es zu einem Massenansturm kommt, aber wir werden für unseren Wintersport kämpfen.
Sagt Elisabeth Köstinger, die österreichische Tourismusministerin. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen und eine etwas längere Version dieses Gesprächs finden Sie gleich auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de/sport. Wie gefährlich sind Corona und die Spätfolgen der Krankheit eigentlich für Leistungssportler? Diese Frage wird intensiver diskutiert, seit bei Eishockey-Profi Yannick Möser aus Wolfsburg einige Wochen nach der Virusinfektion eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Matthias von Lieben über seinen Fall und die Konsequenzen, die die deutsche Eishockey-Liga jetzt daraus zieht.
Am 22. Oktober bekam Yannick Möser den positiven Befund. Kurz darauf erste Symptome, Kopf- und Gliederschmerzen, ein leichter Schnupfen. Nach 4 Tagen war der 25-jährige Eishockey-Profi von DEL-Club Grizzlies Wolfsburg aber wieder symptomfrei. Es folgten 10 Tage Quarantäne und 2 negative Tests.
Nach den 3-4 Tagen ging es mir eigentlich schon wieder ganz normal, habe da nichts mehr gespürt und war natürlich bereit, wieder ins Training einzusteigen und um wieder Gas zu geben.
Kurz bevor Möser wieder aufs Eis wollte, entdeckte das Wolfsburger Ärzteteam bei einem Belastungs-EKG einen auffälligen Wert, aus dem sie auch nach einer Herz-Ultraschall-Untersuchung nicht schlau wurden. Also kontaktierten sie die Berliner Charité, wofür Yannick Möser weitere Untersuchungen stattfanden. Wieder ohne klaren Befund.
Und hatte dann Glück, dass ich an dem gleichen Tag noch zum Kardiologen geschickt wurde. Und der hat es im Endeffekt ja festgestellt, dass mein Herzmuskel sich entzündet hat.
Die Diagnose Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Der behandelnde Kardiologe kommt zu dem Schluss, eine Folge der Infektion mit dem Coronavirus, wie Axel Genslin, der Teamarzt der Grizzlies Wolfsburg, berichtet.
Da wir sonst überhaupt keinen Hinweis beim Yannick Möser hatten, dass er irgendwelche anderen Erkrankungen in den letzten Wochen hatte, muss man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, dass das tatsächlich auf das Virus zurückzuführen ist. Wenn eine Herzmuskelbeteiligung ist, dann ist es ein Risikofaktor, gerade beim jungen Leistungssportler, für den plötzlichen Herztod. Und natürlich möchte niemand, dass ihm ein Sportler auf dem Spielfeld, auf der Eisfläche tot umfällt.
Für Jannik Möser gilt nun mindestens bis zum 12. Januar, außer Spazierengehen und leichten Yoga-Übungen ist Sport komplett tabu. Erst dann steht die Folgeuntersuchung an. In der Zwischenzeit wacht eine Pulsuhr an seinem Handgelenk rund um die Uhr über seine Herzfrequenz.
Ich mache seit 20 Jahren, also mein ganzes Leben Sport, fühle mich fit, bin 25 Jahre alt. Also man hört ja die ganzen Horrorgeschichten von den Risikogruppen und da bin ich ja jetzt nicht drin. Deswegen habe ich gedacht, dass es bei mir auch ein bisschen einfacher verläuft. Das war ja auch der Grund, warum ich dann in die Öffentlichkeit gehen wollte und einfach nochmal so ein anderes Licht auf die ganze Sache zu scheinen.
Sein Appell lautet: Auch für junge, kerngesunde ProfisportlerInnen kann eine Infektion mit dem Coronavirus schwere Folgen haben und sogar das Herz-Kreislauf-System angreifen. Mediziner weisen darauf schon länger hin, auch wenn die konkreten Langzeitfolgen noch immer nicht seriös prognostiziert werden können. Doch da zuletzt die Fallzahlen bei Profis in allen Sportarten rasant gestiegen sind, ist Jannik Möser vielleicht gerade jetzt ein warnendes Beispiel. Gerade weil die meisten Athleten kaum Symptome zeigen. Den Teamärzten kommt während der Pandemie eine entscheidende Aufgabe zu, sagt der Wolfsburger Teamarzt und Unfallchirurg Axel Genslen.
Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir einfach lernen, mit diesem Virus umzugehen. Und umso wichtiger ist es, dass wir Ärzte jeglicher Fachrichtung uns darauf konzentrieren, den Vereinen Informationen zu geben und eben nicht leichtfertig mit dieser Erkrankung umgehen. Und das Ziel ist von uns letztendlich gewesen, dass wir auch erkennen, dass eine Herzbeteiligung mit vorhanden ist. Und dann brauchen wir wiederum die Expertise von Fachkardiologen, die uns in der Einschätzung des Ganzen helfen.
Die Deutsche Eishockeyliga hat daher schnell auf Jannik Mösers Herzmuskelentzündung reagiert und gemeinsam mit Genslen und Ärzten der Handball- und Basketball-Bundesliga sowie einem Sportkardiologen das sogenannte Return-to-Play-Schema weiterentwickelt. Darin enthalten konkrete Handlungsempfehlungen, die sich nach Symptomatik und Schwere des Verlaufs von infizierten SportlerInnen richten, bis hin zur wahrscheinlichen Ausfalldauer. Selbst symptomfreie SportlerInnen müssten dem Algorithmus zufolge 17 bis 21 Tage warten, bis sie auf den Platz, das Eis oder in die Halle zurückkehren können. Verläuft die Erkrankung schwer, könnten sogar 3 bis 6 Monate Sportkarenz geboten sein. Jörg von Ameln ist Leiter Spielbetrieb bei der DEL und sagt:
Wir werden diesen Algorithmus als Empfehlung in die Richtlinien aufnehmen, sodass das jeder Mannschaftsarzt sieht. Nicht jeder Mannschaftsarzt ist Internist und kennt sich gut aus. Das heißt, da ist man auch dankbar für die Unterstützung. Und wir haben jetzt auch ein Netzwerk von Sportkardiologen in Deutschland, auf die Mannschaftsärzte zurückgreifen können, dass er da auch mal gesehen wird.
Die Profiligen an sich könnten die Einhaltung der Richtlinien nur empfehlen. Die finale Entscheidung liege aber immer beim behandelnden Arzt vor Ort. Und letztlich beim Spieler, sagt auch der Wolfsburger Teamarzt Axel Genslen.
Und in dem Moment, wo jemand Leistungssport auf diesem Level letztendlich betreibt, geht er ein gewisses Risiko für Verletzungen, aber natürlich auch Erkrankungen ein.
Alexander Sulzer, selbst ehemaliger Eishockey-Profi und seit kurzem Geschäftsführer der neu gegründeten Eishockeyspielervereinigung SVE, appelliert vor dem Hintergrund des neuen Return-to-Play-Schemas dennoch an alle Verantwortlichen.
Wir sind da natürlich für, dass da mit Vorsicht vorgegangen wird und da sollte man sich dann natürlich auch dran halten.
Die Vorsicht der Ärzte hat Jannik Möser möglicherweise sogar das Leben gerettet. Vielleicht kann er im Januar schon wieder Eishockey spielen. Die DEL-Saison startet in diesem Jahr jedenfalls sowieso erst Mitte Dezember.
Berichtet Matthias von Lieben und derweil hat Alassane Plea das 3:1 für Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 erzielt in der 52. Minute. Die Auswirkungen des Virus und der Pandemie, wir berichten in unseren Sendungen regelmäßig darüber. Zu spüren sind sie auch, was den Kampf gegen Doping angeht. Nicht nur, dass im Frühjahr aus Sicherheitsgründen die Tests zurückgefahren wurden. Spürbar sind die Auswirkungen auch in der Dopingforschung. Zum Beispiel, was neue Nachweismethoden angeht. Heinz-Peter Kreuzer dazu.
Am Geld scheitert es nicht und trotzdem ist die Forschung nach neuen Nachweismethoden im Anti-Doping-Kampf ins Stocken geraten.
Covid-19 hat die Arbeit des PCC in erster Linie durch seine Auswirkungen auf die Laboratorien beeinflusst. Einige Laboratorien sind vorübergehend geschlossen worden,
erklärt David Kumbrack. Er arbeitet für die PCC, die Partnership for Clean Competition, die vom Olympischen und Paralympischen Komitee der Vereinigten Staaten gemeinsam mit der US-Anti-Doping-Agentur sowie einigen Profiligen gegründet wurde.
Wir haben eng mit Forschern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere Finanzierung flexibel genug ist, um ihnen dann die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, wenn sie brauchen.
Jährlich steckt die PCC rund 3 Millionen US-Dollar Dollar in die Anti-Doping-Forschung und unterstützt damit Projekte in über 20 Ländern.
Mehr als 100 Projekte sind abgeschlossen, fast 80% sind publiziert worden und 47% führten zu neuen zugelassenen Nachweismethoden oder neuen Ansätzen.
Im Jahr 2020 hat PCC 4 Millionen US-Dollar im Budget und damit etwas mehr als der zweite große Player in der Anti-Doping-Forschung, die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Deren wissenschaftlicher Direktor Olivier Rabin erklärt:
Currently around from an internal budget we dedicate about $2 million a year.
Derzeit haben wir aus unserem Budget 2 Millionen US-Dollar für die Anti-Doping-Forschung 2020 vorgesehen. Aber wir haben zusätzliche Gelder vom IOC und verschiedenen Regierungen. So konnten wir in diesem Jahr 3,5 Millionen US-Dollar für Forschung ausgeben.
Obwohl also die finanzielle Unterstützung gesichert ist, hat die Pandemie auch spürbare Auswirkungen auf die Forschung. Das liegt an den geschlossenen Laboren, aber nicht nur.
Außerhalb der Dopinglabore gibt es 3-4 Projekte, die uns eine Verzögerung meldeten, die wir auch akzeptiert haben. Entweder weil ihre Institutionen geschlossen oder keine Probanden gefunden wurden.
Auch das Kölner Zentrum für präventive Dopingforschung ist von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Aufgeschoben, nicht aufgehoben, meint aber Mario Tevis, der Leiter des Zentrums.
In der Tat ist es so, dass einige der Forschungsgeldgeber sehr entgegenkommend gewesen sind, in dem Sinne, dass die Laufzeiten der ursprünglich geplanten Projekte verlängert werden konnten, dass auf einen späteren Zeitpunkt die praktische Arbeit verlegt werden konnte.
Denn in der Realität müssen die Wissenschaftler improvisieren. Restriktionen und Einschränkungen haben dazu geführt, dass manch ein Forschungsvorhaben schwieriger durchzuführen war. Im Labor musste beispielsweise das Personal reduziert werden und viele Arbeiten konnten so nicht in der vorhergesehenen Zeit erledigt werden. Zum anderen ist laut Tevis die Befürwortung oder Ablehnung gestellter Forschungsanträge verschoben worden.
Sodass wir 2020 und wahrscheinlich auch noch 2021 mit Einschränkungen und Zurückstellungen von Forschungsvorhaben im Anti-Doping-Bereich zu kämpfen haben.
Im Klartext bedeutet das, dass Forschungsergebnisse erst später kommen.
Entsprechend auch die Implementierung, der Einsatz von neuen Testmöglichkeiten oder die Bewertung von vorliegenden Testergebnissen in Anbetracht von neuen Forschungsergebnissen erst zukünftig und nicht schon heute zur Verfügung stehen.
Da bleibt nur die Hoffnung auf die Langzeitlagerung vieler Dopingproben, damit die neuen Methoden auch bei den Proben zurückliegender Sportereignisse angewendet werden können. Die PCC hat sich in der Pandemiezeit auch in der Corona-Forschung engagiert. Laut David Kumbrack hat die Organisation die umfangreichste Studie zu Vorbeugemaßnahmen gefördert, unterstützt und finanziert von der Major League Baseball, durchgeführt vom Dopingkontrolllabor in Salt Lake City.
Das Labor betreibt Anti-Doping-Forschung und führt Dopingkontrollen für den internationalen Sport durch. Dieses Jahr hat das Labor sein Programm ausgeweitet und auch Corona-Tests für Sportligen durchgeführt.
COVID-19-Test-Results for professional sports leagues. Unter den WADA-akkreditierten Labors ein Alleinstellungsmerkmal.
Heinz-Peter Kreuzer über Corona und die Anti-Doping-Forschung. Sport am Samstag im Deutschlandfunk und da rufen wir uns noch einmal in Erinnerung, was Petra Zschoppe, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds, Mitte Oktober gesagt hat.
Ich möchte an dieser Stelle, und zwar nicht nur persönlich, sondern im Namen des organisierten Sports, alle Betroffenen, auch diejenigen, von denen wir bisher noch nicht wissen, für das Leid, was ihnen widerfahren ist, um Entschuldigung bitten.
Das war bei einem Hearing der Aufarbeitungskommission der Bundesregierung das Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Die DOSB-Vizepräsidentin bittet um Entschuldigung bei dieser Veranstaltung, bei der Betroffene davon erzählt haben, welches Leid ihnen im Sport widerfahren ist. Ein Tag, der Wirkung hinterlassen hat, auch bei den Betroffenen, wie Andrea Schildke berichtet.
Gitta Schwarz ist eine gestandene Frau. Sie wirkt selbstbewusst und entschlossen. Vor fast 40 Jahren hat sie als Teenager durch ihren Reitlehrer sexuelle Übergriffe erfahren. Taten, die sie inzwischen für sich aufgearbeitet hat. Wohl auch deshalb konnte Gitta Schwarz auf der Veranstaltung der Aufarbeitungskommission erstmals öffentlich über das Geschehene sprechen. Die Entschuldigung von DOSB-Vizepräsidentin Petra Zschoppe galt auch ihr.
Mit einer Entschuldigung habe ich zu der Zeit von niemandem gerechnet. Ich habe die Entschuldigung als aufrichtig wahrgenommen. Was sie jetzt am Ende tatsächlich wert ist, muss ich zeigen. Weil es soll ja
es aber nicht damit getan sein, sich zu entschuldigen, sondern es müssen jetzt auch Taten folgen.
So wie Gitta Schwarz sieht es auch die ehemalige Fußballerin Nadine.
Als Symbol fand ich das sehr anrührend und auch gut, weil die Aussage dahinter für mich einfach war, wir erkennen das an, dass Aufarbeitung noch nicht richtig stattgefunden hat. Und das ist das, was ich für mich da so rausnehme.
Nadine hat vor knapp 2 Jahren im Deutschlandfunk erstmals öffentlich gesprochen über die sexuellen Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen durch Fußballbetreuer. Das Ganze liegt 30 Jahre zurück. Wie Gitta Schwarz hat auch die Fußballerin jahrelang mit den Folgen der Übergriffe gekämpft und tut es noch heute. Auch Nadine hatte die Stärke und den Mut, bei der Veranstaltung der Aufarbeitungskommission vor Publikum über ihre Geschichte zu sprechen. Vor Ort zugehört hat auch Christina Gassner, Geschäftsführerin der Deutschen Sportjugend DSJ. Nicht zuletzt durch die Schilderungen der Betroffenen habe sich die Haltung des organisierten Sports beim Thema sexualisierte Gewalt verändert.
Für uns als DSJ geht es darum, noch mehr vom Thema Prävention jetzt den Fokus vor allen Dingen im kommenden Jahr auf das Thema Aufarbeitung zu richten.
So Christina Gassner vor 3 Tagen beim Forum Safe Sport, der alljährlichen Veranstaltung der Deutschen Sportjugend zum Thema sexualisierte Gewalt, in diesem Jahr auf digitalem Weg. Im Umgang des organisierten Sports mit dem Thema müsse es neben der Kultur des Hinsehens auch eine Kultur des Handelns geben, meint Gassner.
Und da sind wir gerade dran, das konkret in Angriff zu nehmen, wie sich der organisierte Sport mit dem Thema Aufarbeitung systematisch beschäftigen und dem ganzen Thema nähern kann. Wir würden das gerne machen, orientiert natürlich an den Bedürfnissen der Betroffenen und auch mit konkreter Einbeziehung von Betroffenen in den Prozess als beratende Person.
Bereits bei der Veranstaltung in Berlin habe Christina Gassner sie angesprochen, ihr von dem Plan berichtet, schildert Nadine.
Im Nachhinein habe ich es nicht mehr so richtig geglaubt, weil ich so gedacht habe, ja, es ist wieder eine Ankündigung, wie sie schon öfter gemacht worden sind. Und da sie das jetzt ja aber offiziell bei so einem Meeting gesagt hat, denke ich, dass es doch ernst gemeint ist und der Sinn der Aufarbeitung einigermaßen verstanden wurde und angegangen wird jetzt. Bin gespannt.
Auch der ehemaligen Reiterin Gitta Schwarz ist es wichtig, zum Beispiel aufzuzeigen, wie es im Sport zu den Taten kommen konnte. Selbstverständlich müssten dazu die Betroffenen angehört werden. Die Bereitschaft zum Gespräch sei ihr von vielen Seiten signalisiert worden, nachdem sie in Berlin öffentlich ihre Geschichte erzählt hat.
Also ich bin zum Beispiel auch von der reiterlichen Vereinigung angeschrieben worden, aber auch seitens der politischen Gremien, also des Innenministeriums zum Beispiel, mit denen werde ich mich nächste Woche auch einmal kurz unterhalten können, um zu sehen, wie man im präventiven Ansatz da weitermachen kann, was notwendig und was sinnvoll ist.
Das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium hat auch die ehemalige Fußballerin Nadine zu einem Gespräch eingeladen. Es klingt, als hätte auch ihre Geschichte Verantwortliche zum Handeln bewegt, wie etwa die Deutsche Sportjugend, die Betroffene in den Aufarbeitungsprozess einbinden will.
Meine Daten haben Sie. Sie könnten mich kontaktieren, ja. Ich wäre gerne bereit dazu, den Weg mit anzustoßen, halt, dass es Aufarbeitung dann angegangen wird.
Bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Sport mitwirken. Dazu ist auch die ehemalige Reiterin Gitta Schwarz bereit.
Es ist möglich, etwas zu verändern. Das ist sicherlich ein dickes Brett, was man da bohrt. Man wird langen Atem brauchen, aber den habe ich.
Die Ankündigungen einer Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Sport und die Einladung zu Gesprächen werden Betroffene als positives Signal. Es hat Hoffnungen geweckt. Nun ist es an den Verantwortlichen, diese nicht zu enttäuschen.
Der Beitrag von Andrea Schildke gerne auch online noch einmal nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Und wir kommen noch einmal zurück zum aktuellen Geschehen von heute. Formel 1 in Bahrain, von der Pole Position morgen startet wieder einmal Lewis Hamilton. Jens Gideon berichtet.
Der alte und neue Weltmeister hat sich zum 10. Mal in dieser Saison für den besten Startplatz qualifiziert. Bei 25 Grad am Stadtrand von Bahrains Hauptstadt Manama war der Engländer am Ende knapp 0,3 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Dritter der Qualifikation wurde Red Bull-Pilot Max Verstappen. Sebastian Vettel qualifizierte sich, wie schon gewohnt, nur für einen Mittelfeldplatz. Der 4-malige Weltmeister im Ferrari war zwar einen Platz besser als sein Teamkollege, aber es hat nur für Startposition 11 gereicht. Damit dürfte es für den Sieger von 2018 schwer werden, an die alten Erfolge auf dieser Strecke anzuknüpfen.
Im Gastgeberland der kommenden Olympischen Sommerspiele in Japan ist Baseball traditionell die beliebteste Sportart. Die Yomiuri Giants aus Tokio waren lange Zeit die dominierende Mannschaft mit viel Geld und mit großer Medienmacht im Rücken. Felix Nill berichtet, dass das nicht mehr funktioniert. Seit Jahren haben die Giants keinen Titel mehr gewonnen, auch nicht in diesem Jahr 2020. Vor wenigen Tagen erst wurde die Meisterschaft entschieden.
So hört es sich an, wenn ein Gigant in die Knie gezwungen wird. Am Mittwochabend gewinnen die Fukuoka Softbank Hawks ihr viertes Spiel gegen die Yomiuri Giants aus Tokio und damit die Meisterschaft. Die einst übermächtigen Giganten aus Japans Hauptstadt werden wieder einmal ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Zum mittlerweile achten Mal in Folge. Japans überdeutlicher Rekordmeister im Baseball siegt nicht mehr. Fast schon routiniert triumphal wirken dagegen die Hawks aus Fukuoka. Für sie ist es die vierte Meisterschaft in Folge. Es ist Teil einer Zeitenwende, sagt Jun Ikushima, Sportjournalist für TBS, einem der führenden TV- und Radiosender Japans.
In den 1970er Jahren haben die Giants neunmal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Sie waren immer das reichste Team, haben die besten Spieler auf ihre Seite gezogen und so den Sport über Jahrzehnte dominiert. Aber mittlerweile sind die Softbank Hawks einfach ein anderes Level. Ich glaube, es wird sehr schwer für die Giants, jemals wieder an das alte Niveau heranzukommen.
Zum Vergleich. Es wäre ähnlich, wäre Rekordmeister Bayern München in der Fußball-Bundesliga neuerdings nur noch Herausforderer. Ähnlich wie die Bayern sind auch die Tokioter Baseballer als Rekordmeister die beliebteste und zugleich am meisten gehasste Mannschaft des Landes. Was Bayern München im Vergleich zu den Giants aber fast machtlos erscheinen lässt, sind die Sponsoring-Verhältnisse. Namensgeber des Clubs ist der Medienkonzern Yomiuri, zu dem die auflagenstärkste Zeitung der Welt Yomiuri Shimbun gehört, aber auch der älteste kommerzielle TV-Sender Nippon Television, mehrere Magazine und eine eigene Werbeagentur. Dieser mediale Vorteil führt bis heute dazu, die Popularität der Giants zu festigen, beobachtet Yasuhiro Inoue, Professor für Medienwissenschaften an der Hiroshima City University.
Als ich vor 30 Jahren ein Kind war, machten die Giants mit Abstand am meisten Geld. Jedes Spiel wurde übertragen. Heute sieht man außerhalb Tokios nicht mehr nur die Giants. Früher hieß es, 90% der Menschen in Japan waren Giants-Fans. Das ist heute weniger. Aber sie haben das Yomiuri Shimbun und da füllen die Giants weiterhin die Sportseiten. Die Giants sind immer noch das am meisten übertragene Team, denn Nippon Television und die Giants gehören demselben Konzern an. Deshalb sind die Giants auch weiter sehr prestigereich.
Auch weil sie die ökonomische Verbindung zwischen dem größten Medienkonzern und der populärsten Baseballmannschaft des Landes effektiv nutzten und sich gegenseitig finanzierten. Stadiontickets als Aboprämie hier, Exklusivgeschichten in der Zeitung dort. Das funktioniert heute aber nicht mehr so gut wie früher. Einher geht dieser Einflussverlust mit einer gesamtwirtschaftlichen Umwälzung. Denn die mittlerweile siegreichen Hawks sind im Besitz von Softbank, einem viel jüngeren Unternehmen, das von der Digitalisierung profitiert. Softbank gehört zu den größten Anbietern von Handynetzen, Robotern und diversen digitalen Dienstleistungen. Dieser Trend habe auch zur Neuordnung der Verhältnisse im Baseball geführt, sagt Ed O'Deven, ein US-amerikanischer Sportjournalist für die Website Japan Forward.
Softbank als Unternehmen ist extrem erfolgreich. Sie können es sich leisten, Baseball als Werbestrategie zu nutzen. Es gibt gute Synergien zwischen technologischen Kenntnissen, die der Konzern hat, und der sportlichen Leitung. Da geht es wohl auch um Datenanalyse, denn die Hawks haben in den letzten Jahren fast perfekte Investitionen in ihren Kader getätigt. Wenn wir uns jetzt die Finals der letzten zwei Jahre ansehen, da haben die Hawks von 8 Spielen gegen die Giants alle 8 gewonnen. Das ist ziemlich deutlich. Sie sind einfach besser.
Softbank ist nicht der einzige Digitalkonzern, der mittlerweile im prestigereichen japanischen Baseballgeschäft mitmischt. Ein weiteres Beispiel sind die in Sendai spielenden Rakuten Eagles, im Besitz des Amazon-Konkurrenten und FC Barcelona-Sponsors Rakuten. Und dieser moderne Einfluss habe etwas Fruchtbares für den Sport, sagt Sportjournalist Jun Ikushima.
Als die Digitalkonzerne ab den 2000er Jahren einsteigen wollten, waren viele alte Clubbesitzer noch dagegen. Aber heute muss man froh sein, sie nutzen neue Medienstrategien. Und im Stadion der Rakuten Eagles kann man zum Beispiel nicht mehr mit Bargeld zahlen, sondern nur mit einer Cashkarte von Rakuten. Das ist natürlich Werbung für den eigenen Konzern, aber es bewegt sich auch in Richtung bargeldlose Gesellschaft. Diese neuen Investoren modernisieren den Sport.
Etwas frischer Wind tut Baseball jedenfalls gut. Denn die jungen Menschen in Japan interessieren sich heute eher für Fußball. Seine Stellung als beliebtester Sport des Landes verliert Baseball allmählich.
Der Bericht von Felix Lill über japanisches Baseball und die Veränderung der Vormachtstellung. Und ganz am Ende wollen wir Ihnen noch ein Team vorstellen, das gerade als Team des Jahrzehnts der Parathleten gewählt und gekürt wurde. Es sind die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen um Mareike Miller.
Wir sind insofern nicht nur dafür ausgezeichnet worden, dass wir irgendwie in einem Jahr einen besonderen Erfolg hatten, sondern dass wir über Jahre hinweg so erfolgreich waren und dass das natürlich auch gesehen und angenommen wird und dass wir die Anerkennung bekommen, das ist für uns was ganz Besonderes.
Mareike Miller, ausgezeichnet mit ihrem Team zu den Parathleten des Jahrzehnts. Und damit endet Sport am Samstag für heute. Ab 22.50 Uhr hören wir uns dann wieder, wenn Sie mögen, mit Sport aktuell. Dann auch der Spielbericht des Bundesliga-Abendspiels zwischen Mönchengladbach und Schalke. Nach 69 Minuten steht es weiter 3:1 für Mönchengladbach. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören, auch im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Und Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.